Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute begrüße ich Annalena. Sie ist 40 Jahre alt und hat drei wunderbare Kinder. Herzlich willkommen, Annalena.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ich weiß noch, als ich nur ein Kind hatte oder nachdem ich nur ein Kind hatte und dann schwanger mit dem zweiten war, habe ich ein Erlebnis gehabt in der Kita, wo ich dann morgens zur Kita gegangen bin und mit dem quasi dicken Bauch. Und dann haben Eltern, die mich ja schon vorher kannten mit nur einem Kind, hat mich eine Mutter angesprochen, so, ach ja, kommt jetzt das zweite? Naja, dann wirst du ja wissen, eins ist keins. Und ich so, hä, eins ist keins, was meint ihr denn damit? Und ich habe nur so genickt und so, ja, und dann, ja, es ist viel schwieriger mit zwei Kindern, es ist nochmal total doppelte Arbeit etc. und so. Und dann habe ich mir später zu Hause Gedanken darüber gemacht, was sie gesagt hat, mit dem Eins ist keins. Naja, und später, als ich dann tatsächlich auch zwei Kinder hatte und den Alltag mit zwei Kindern, der Alltag oder ändert sich ja sowieso schon komplett, wenn man Kinder hat, von kinderlos, hat sich bei mir tatsächlich auch nochmal echt verändert. Und ich fand dieses Aufmerksamkeits-Workload, was nochmal dazu kam, wirklich heftig. Und da habe ich verstanden, was sie gemeint hat. Eins ist keins. Wie geht's dir? Du hast drei.
Ja, wir haben drei Kinder. Genau, es ist natürlich eine höhere Bedürfnislast, in Anführungszeichen, in der Familie. Ne? Wenn man drei kleine Wesen noch zusätzlich zu seinem Partner und sich selbst hat, ne, gibt das natürlich, ich sage immer, der Kopf steht nicht still, der rattert die ganze Zeit. Ne? Man hat verschiedene Altersstufen bei den Kindern. Die eine braucht etwas Neues für die Schule, der zweite ist gerade in der Vorschulgruppe, man organisiert ein Abschlussfest, die dritte ist in der Kita gerade eingewöhnt gewesen und hat jetzt ihre ersten Tage dort, macht ihre ersten Schritte, hat also auch nochmal ganz andere Bedürfnisse. Und ich glaube, dieses Bedürfnismanagement ist das, was tatsächlich was anderes ist, wenn man mehrere Kinder hat. Ist ja immer so, wenn mehrere Menschen aufeinander kommen, sind einfach mehr Bedürfnisse da. Und das finde ich schon, deswegen würde ich den Spruch eins ist keins unterstreichen. Wobei ich auch sagen muss, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Unsere Jüngste ist jetzt 16 Monate, der zweite 6 und die große 8. Das ist dann schon fast wieder eher wie so ein Einzelkind in Anführungszeichen, weil sie natürlich auch zwei große Geschwister hat, die dann auch nochmal unterstützen. Ne? Also die Arbeit wird natürlich mehr, aber man hat natürlich auch mehr Hände am Ende, die unterstützen. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, diese Bedürfnisse, die du hast, die du zu managen hast, die du in der Luft halten darfst, das ist etwas, was tatsächlich den höheren Workload dann auch mitnimmt.
Was ich an diesem Spruch, also auf der einen Seite finde ich, stimmt er für mich. Auf der anderen Seite finde ich den auch so ein bisschen gemein, weil ich hatte den Eindruck, diese Frau, die mich damals angesprochen hat, hat auch so ein bisschen auf mich oder vielleicht auf Familien, die nur ein Kind haben, weil sie hat ja mehrere gehabt, so ein bisschen geguckt, du weißt ja gar nicht, wie das Leben noch ist. Also weißt du, was ich meine? Dass sie so... Ja, wie kann man denn mit einem Kind irgendwie überlastet sein? Du weißt ja noch gar nicht, wie es mit zweien oder dreien ist. Deswegen finde ich diesen Spruch auf der anderen Seite auch so ein bisschen gemein eigentlich, oder?
Ja, das wollte ich gerade damit sagen, wenn man sagt, es kommt ja auch auf das Alter an. Ne? Also ich glaube, ein Kind, Familien haben genauso große Herausforderungen, weil eben dann vielleicht nicht die Geschwister da sind, wo man dann auch mal sagen kann, kannst du mal eben mit Elise spielen, Clara, oder passt du einmal kurz auf sie auf? Sondern es ist dann halt die komplett Aufmerksamkeit auf dieses Kind. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es unterschiedliche Herangehensweisen daran hat, beziehungsweise unterschiedliche Anstrengungswege. Also manchmal findet man das vielleicht auch sehr anstrengend mit nur einem Kind. Wer weiß, was dieses Kind für Bedürfnisse hat. Und manchmal ist es vielleicht ganz easy mit drei, weil die sich so gut miteinander irgendwie verstehen, sodass man das Gefühl hat, ich muss als Mutter gar nichts machen, wenn ich gerade an meiner Arbeit bin oder so, weil die drei sich da ganz gut vergnügen. Also ich glaube, man darf das nicht so pauschalisieren, sondern jeder und jede hat für sich selbst ja seine Herangehensweise an das Leben und weiß, was einem gut tut, was und wie man etwas empfindet. Und ich glaube, über Empfindungen zu urteilen ist immer sehr, sehr schwierig. Also ich kenne durchaus auch Familien mit einem Kind, die Herausforderungen haben, weil es eben dann doch nur den Fokus auf das eine gibt. Und das, was ich gerade sagte, mit der Kopf steht nicht still und du hast die ganze Zeit so ein Bedürfnismanagement im Kopf, hilft dir natürlich dabei auch, Herausforderungen oder Probleme nicht so groß werden zu lassen. Also dich nicht so sehr stark auf ein Kind zu konzentrieren, was natürlich auch den Kindern wieder gut tut, weil sie eine gewisse Selbstständigkeit herbeiführen. Also wir finden es mit drei super, großartig. Es ist eine unfassbar volle Zeit. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass wir abends auf der Couch sitzen und denken, wir können nicht mehr, weil die Küche noch nicht aufgeräumt ist, dass die Schulbrottüte noch nicht gepackt ist und die Bauklötze von der Kleinen immer noch rumliegen. Du kriegst so keinen Atem, keine Atempause. Aber ich glaube eben auch, dass es liegt am Alter der Kinder. Unsere Jüngste ist jetzt 16 Monate. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zum Beispiel zu einem Kind, ne? Habe ich jedenfalls so festgestellt. Als wir Clara bekamen, haben wir die ganze Wohnung auf sie ausrichten können, ne? Wir haben die Steckdosen zugemacht, wir haben nur großes Playmobil gekauft, wir haben unser Wohnzimmer umgestaltet, dass keine Vasen unten drin stehen und so weiter. Beim zweiten hat uns das, ist es das schon auch noch besser gelungen. Da hatten wir dann immerhin noch so ein Kinderzimmer, wo man dann sozusagen das Kind auch mal alleine spielen lassen konnte, ohne das Gefühl zu haben, gleich passiert irgendwas. Aber jetzt mit den dreien, ich meine, die Großen, wie gesagt, die haben ja auch ihre Bedürfnisse, die lassen ihre Stifte liegen, ihre Filzstifte, ihre Blemo, ihre Lego Friends Geschichten. Naja, und die Kleine findet das natürlich alles super spannend, ne? Also das macht es natürlich auch da nochmal herausfordernder, weil du einfach die Wohnung nicht so kindgerecht herrichten kannst. Auf der anderen Seite lernt sie dadurch natürlich auch viel schneller, was sie darf, was sie nicht darf. Und von daher ist immer so ein, ja, so ein sowohl als auch. Und ich glaube, man dann kann über Emotionen, über das, was man empfindet, nicht urteilen. Also ja.
Niemand darf hier dran stoßen, alles muss safe sein. Und dann irgendwie bei mehreren Kindern ist das nicht mehr wichtig und es geht einfach nicht mehr. Ich erinnere mich noch an eine Situation, also so parallel. Erstes Kind, das erste Bad, haben wir das Baby also gebadet und dann haben wir gelesen, was muss man da machen und so. Und dann war 41 Grad die optimale Temperatur. Dann hatten wir so ein Thermometer, haben dann das Wasser abgepasst, bis das Thermometer die 41 Grad hat. Dann haben wir das Baby ganz vorsichtig rein und so. Ich weiß noch, wie mega zelebriert und oh Gott, hoffentlich kein halbes Grad zu viel oder zu wenig. Und ich weiß noch, beim zweiten Kind erstes Mal Bad, Wasser rein, Hand rein, passt schon, Kind rein halt, ja. Also ich meine, so, das ist auch das irgendwie so. Da, und trotzdem klappt es. Also eigentlich ist es letztendlich so, bei ganz vielen Sachen so, egal wie du das machst, man braucht sich den Kopf gar nicht machen, weil es passt schon. Ne?
Du wirst auch entspannter. Also ja. Unsere Dritte hat, glaube ich, mit 8 Monaten die erste Schokolade gekriegt. Und das sind ja auch so Dinge. Du kannst es ja nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist auch eine Bewertung, die ich jetzt hier gar nicht treffen möchte. Ne? Aber du wirst ein bisschen, gehst anders an die Dinge ran. Du bist auch ein bisschen ruhiger und ich finde auch, das sind wir auch wie bei dem Spruch, eins ist keins, das macht dich ja auch ruhiger und dadurch wird das Kind auch durchaus ruhiger. Also tatsächlich ist unsere Jüngste die beste Schläferin, weil sie natürlich schneller gelernt hat, da ist jetzt irgendwie jetzt bis Abendzeit und so. Also bei, ne, wie du das gerade mit dem Bad sagtest, bei Clara haben wir auch das Einschlafen sehr zelebriert, haben da sind sehr verkopft dran gegangen, so möchte ich es vielleicht sagen. Und jetzt bei Elise ist es einfach intuitiver, ne? Und klar haben wir auch versucht, ihren Rhythmus zu geben, weil wir dann auch gemerkt haben, wenn sie irgendwie keinen Mittagsschlaf macht, das ist auch doof, oder wenn sie dann erst abends um 5 einschläft, ist auch doof. Aber ich sag mal so, wir haben es nicht mehr so vor Kopf gemacht, wie wir das bei Clara und teilweise auch noch bei Jakob gemacht haben. Und dadurch hat sie das von sich selbst, gegeben sozusagen. Und sie wacht sehr früh auf, das ist das eine. Sie wacht um 6 auf, aber schläft in der Regel durch und ist abends um 7 im Bett, was natürlich uns in der Regel, ne, sie kennen alle Familien sind immer mit Regeln, die sich aber sehr schnell ändern können, aber sie schläft um 7, was uns die Möglichkeit gibt, mit den größeren Kindern auch nochmal Zeit zu verbringen, weil das ist tatsächlich das, was bei Mehrkindfamilien wirklich die Herausforderung ist, ne, jedem Kind, so schön eben das, was ich gerade beschrieben habe, diese soziale Interaktion und die Kinder lernen von und miteinander. Übrigens ist unsere Jüngste die späteste, die gelaufen ist, weil sie natürlich immer jemand hatte, der sie getragen oder bespaßt hat. Ne? Clara war da so, ich will da jetzt hin, ich habe aber niemanden, der mir das bringt, also muss ich da hinlaufen. Fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Ob das sozusagen immer so ist, weiß ich gar nicht, aber das war bei uns auf jeden Fall so, weil Elise da nur in der Mitte saß und sitzen musste und da sagen musste und entweder Jakob oder Clara mir was gebracht. Also sie hatte gar nicht die Motivation zu laufen. Ne? Das ist sozusagen das eine, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich andere Dinge viel schneller gekonnt, wie alleine essen oder sowas. Ne? Also das, genau, aber diese Bedürfnisse oder diese Wünsche, die Kinder dann haben, auch nochmal als Individuum gesehen zu werden, ne? Und diese Me-Time mit Mama oder Papa, das ist tatsächlich was, was natürlich bei eins ist keins, also Ein-Kind-Familien einfacher ist, weil du eben den Fokus auf das Kind hast. Und da das gut hinzukriegen, ne? Wir versuchen das wirklich, dass wir auch ganz explizit Zeit mit einem Kind nur verbringen. Ne? Gestern war ich mit Jakob Schultüte kaufen, Christoph war mit Clara schwimmen und ihrer besten Freundin. Also das sind ja so Dinge, die wichtig sind, um eben den Kindern auch das Gefühl zu geben, du bist da, du bist ein Individuum, ich höre dich, ich sehe dich, ich nehme deine Bedürfnisse wahr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist eine Herausforderung tatsächlich, weil die anderen Bedürfnisse ja auch noch da sind. Ne? Also ja, wie gesagt, ne, also gerade wenn man auch noch beruflich tätig ist, ne, dann irgendwie auch noch den Beruf damit hineinzubringen. Und du hast einfach dann drei Kinder, die krank werden können, drei Kinder, die etwas haben können. Und das bringt natürlich bei dir dann auch wieder eine gewisse Unruhe mit. Ne? Das ist so, das, ne? Mit einem Kind kann man das vielleicht ein bisschen leichter. Es ist halt nur ein Kind, was krank werden kann. Und manchmal hat man ja die Situation, dann fängt die eine an und dann übernimmt es der andere und drei Wochen später die dritte die Grippe, was dazu führt, dass man drei Wochen nicht richtig arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann eine Mehrkindfamilie tatsächlich nochmal vor größere Herausforderungen stellt.
Gab es etwas, was dir Sachen erleichtert hat? Zum Beispiel konntest du etwas von Clara, ist die Älteste, Jakob der Zweitälteste und dann Elise. Konntest du etwas von Clara auf Jakob übertragen oder von den beiden auf Elise? Also gab es etwas, wo du dich nicht mehr reinfuchsen musst, so, das kenne ich schon, das machen wir so, oder ist tatsächlich jedes Kind nochmal anders? Wie ist deine Erfahrung da?
Naja, jedes Kind ist insofern anders als zum Beispiel jetzt beim Essen, ne? Wenn man das so sagt. Also bei Clara haben wir natürlich auch ganz die verschiedenen Beikostratgeber gelesen und geguckt, wie wir es machen wollen und so und haben uns da sehr, sehr stoisch dran gehalten. Ich sagte schon, Elisa hat mit acht Monaten ihre erste Schokolade gekriegt, hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn sie das schon mit 10 Wochen irgendwie in den Mund geschoben bekommen hätte, weil es natürlich fies ist, dass man selber Eis kriegt, aber das Kind nicht. Ich glaube, was ich mitgenommen habe von Kind zu Kind, ist eine gewisse Gelassenheit und tatsächlich auch jedes Kind in seinem Individuum zu sehen und in seinen Bedürfnissen zu sehen. Witzigerweise bei dem Thema Essen, bei Elise habe ich tatsächlich, oder wir teilen uns das ja sehr, sehr paritätisch auf, haben wir selber gekocht. Sowohl bei Jakob als auch bei Clara war das so noch gar nicht so intus. Und klar, ich meine, beim dritten hast du natürlich auch noch zwei andere Kinder, die satt werden wollen. Und wenn du dann Kartoffeln eh machst, kannst du die auch eben stampfen. Also das fand ich ganz interessant, weil ich eigentlich so dachte, naja, eigentlich habe ich ja beim ersten Kind Zeit, selber zu kochen. Und das ist eben das, was ich eingangs sagte. Ne? Da ist auch jede Mutter, jeder Vater, jede Familie eben anders. Mich hat damals diese Selbstkocherei total gestresst, weil ich dachte, oh Gott, ist die Kartoffel jetzt durch oder verträgt sie jetzt die Zucchini? Ja, dann nehme ich mal lieber das Gläschen aus dem Regal, weil da weiß ich, dass es kontrolliert. Und so habe ich jetzt, da habe ich nur eine gewisse Ruhe und Entspanntheit gefunden. Andere haben das sicher anders, dass sie beim ersten Kind selber kochen und dann beim dritten sagen, ist mir alles zu anstrengend, ich hole die Gläschen. So, das ist so ein bisschen das, was ich übertragen habe. Und tatsächlich eine gewisse Ruhe. Es wird sich schon alles geben. Also, ne, dass sie wird das alles schon lernen und in ihrem Tempo machen. Und das überträgt sich natürlich auch aufs Kind, ne? Und ich glaube, Ernährung ist so eins, was man gut sagen kann. Oder auch Kita-Eingewöhnung, ne? Dass man so das Gefühl hat, wir sind da schon länger in der Kita, wir kennen die gut, wir vertrauen denen. Und klar, es ist immer ein Herz, wenn das Kind dann weint, wenn man es abgibt, weil es diesen Trennungsschmerz überstehen muss, auch als Mutter oder als Vater. Aber du hast mehr so die Entspannung zu sagen, ja, ich bin mir aber sicher, dass das gut gehen wird. Und das überträgt sich eben auch aufs Kind. Also das habe ich so mitgenommen.
Wie waren die Schwangerschaften bei dir und die Gedanken zur Geburt? Sind die ja. eher lockerer geworden mit jedem Kind mehr? Wie war das bei dir?
Ja, also die dritte Schwangerschaft, die ist einfach so mitgelaufen. Also da habe ich mich gar nicht, ich musste mich wirklich teilweise abends hinsetzen und mir sagen, du bist schwanger, weil, ne, so wie ich gerade den Alltag beschrieben habe, damals habe ich Vollzeit gearbeitet, war noch ehrenamtlich oder bin ehrenamtlich tätig in der Kommunalpolitik und mein Mann hat auch gearbeitet und da waren einfach so viele Dinge parallel, dass ich die Schwangerschaft tagsüber total vergessen habe. Deswegen war die auch unfassbar unproblematisch. Die anderen beiden auch, aber da war natürlich mehr Gedanken drauf, sodass man mehr kleine Zeichen gesehen hatte, die sei ich auch noch nicht deuten konnte. Also da war ich häufiger beim Arzt und habe was untersuchen lassen, weil ich dachte, oh, da stimmt irgendwas nicht, als jetzt bei dem dritten. Aber sie war natürlich schon auch anstrengender. Also je größer der Bauch wurde, desto mehr konnte ich sie dann auch mental nicht mehr verdrängen. Habe ich sie natürlich nie, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also dass man eben nicht dran denkt. Ja. Ne? Aber da, ich war dann früher im Mutterschutz, beziehungsweise habe dann einfach den Urlaub auf den Ende gelegt, damit ich länger Zeit vor der Geburt hatte. Und Geburten waren immer so ein Thema für mich, da habe ich mich mental auch gar nicht mit beschäftigt, weil ich sonst zu viel Angst bekommen hätte. Und das war bei Elise auch so. Und tatsächlich waren bei allen dreien, hat das einfach alles immer gut funktioniert. Da hatten wir sehr viel Glück oder sehr viel gutes Karma, glaube ich, dass wir immer tolle Hebammen hatten, immer eine gute Betreuung hatten und dass auch die Geburt selber gut lief. Aber ja, die Schmerzen waren auch bei der dritten da.
Ja, aber gut, das verdrängt man.
Gut, dass man die vergisst. Ja, von daher bin ich da immer sehr entspannt reingegangen, weil ich auch da das Vertrauen hatte, das hat zweimal gut geklappt, dann wird das jetzt das dritte Mal auch gut klappen. Die einzige Herausforderung tatsächlich bei der dritten Schwangerschaft, und das hat mich dann doch mental mehr mitgenommen.
Wo bleiben die anderen Kinder?
Ja, wo bleiben die anderen Kinder? Das ist das eine. Und auch die Corona-Situation. Also, ne, das ist dieses Gefühl, oh Gott, du hast zwei Kinder, die sind in den Einrichtungen, die sollen auch in die Einrichtungen gehen, die sollen ihr Leben weiterleben. Aber so diese potenzielle Gefahr, darüber eine Corona-Infektion zu kriegen oder auch über meinen Mann, der als Lehrer arbeitet, das hat mich doch sehr beschäftigt. Ich dachte so, boah, ich habe zwar immer so groß getönt, im Zweifel mache ich es alleine, aber ich war dann doch froh, dass mein Mann dabei sein konnte. Ja.
Klar. Also. Ich habe eine Freundin, die hat 5 Jungs.
Wow. Respekt.
Die hat die ersten zwei Kinder, die waren so bewusst, dann das dritte Schwangerschaft, sagen, die ist so passiert, ne, war nicht so wirklich auf dem Schirm, da hat sie Zwillinge bekommen, da hatte sie 4 Jungs. Und dann ist sie ein bisschen später, also die Kinder sind, die Ältesten und Jüngsten, 10 Jahre auseinander, dann irgendwann nochmal schwanger geworden, aber dann bewusst kommen, wir wünschen uns noch ein Kind. Es sind dann letztendlich alles Jungs gewesen, also völlige Jungsbande. Cool. Und ich weiß noch, dass sie gesagt hat beim fünften Kind, ich mache keine Untersuchung mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, irgendeine Nackenfalte zu untersuchen. Mhm. Wir haben 4 Kinder, alles ist gut gegangen. Ich will auch gar nicht wissen, was es wird. Wir würden uns freuen, wenn es ein Mädchen wird, wenn es Junge auch wird. Aber ich will das alles gar nicht wissen. Ich brauche das diesmal nicht mehr. Mhm. So, das war also auch da die Erfahrung und die Entspannung, wird schon passen. Ja. Das ist, glaube ich, auch gut, wenn man das so entspannt sehen kann. Ne?
Ja, absolut. Genau, wobei ich glaube nicht, wenn ich jetzt noch ein viertes kriegen würde, was nicht der Fall sein wird, aber diese Untersuchungen, das waren für mich schon auch immer der Moment, wo ich mich dann einfach um das Baby und um die Schwangerschaft kümmern konnte. Deswegen habe ich die Termine tatsächlich immer sehr genossen. Aber ich kann den Gedanken sehr gut verstehen, weil es ist einfach, ne, du weißt, dass es wird schon gut gehen, ne? Dieses Vertrauen darauf, dass alles gut sein darf, das ist schon, und man weiß es nicht, das Leben ist eine große Box, in der man nicht weiß, was man bekommt, aber wir haben uns auch gesagt, also wir die Entscheidung bewusst auch für das dritte Kind getroffen haben, ne? Macht man sich natürlich Gedanken, es wäre auch falsch, das zu verschweigen, ne? Was passiert, wenn mit diesem Kind irgendetwas Besonderes ist, mit dem Wissen, dass wir zwei gesunde Kinder haben, die gut durchs Leben gehen, weil sie keine Beeinträchtigung haben. Was würde passieren, wenn wir mit dem dritten Kind ein Kind haben, was eben mehr Betreuung braucht? Und ja, wir haben uns dann auch in die Augen geguckt, haben gesagt, gut, das nehmen wir dann an. So, wir gehen davon aus, dass auch dieses Kind gesund sein darf, und wenn es eine Beeinträchtigung gehabt hätte, dann hätten wir das auch gut integriert in den Alltag. Aber das ist natürlich schon eine Frage, die man sich tatsächlich stellt, und wenn man sie sich am Anfang beantwortet, dann haben wir auch im Laufe der Schwangerschaft darüber nicht mehr nachgedacht, sondern dann war es so. Aber glaube ich, das war uns auf jeden Fall wichtig, uns das im Vorfeld auch mal bewusst zu machen. Was passiert, wenn etwas passiert? Wie gehen wir dann da als Familie mit um? Weil das natürlich dann nochmal vor eine Herausforderung gestellt hätte, mit zwei Kindern schon, die ihr Leben leben, und dann einem Kind, was eben besondere Betreuung bedarf. Das hätte sicherlich die Familie auch nochmal anders betroffen. So. Ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man sich die Gedanken macht. Das ist ja aber nochmal generell etwas, wenn man schwanger ist und da kommt ein neues Menschlein auf die Welt. Ich fand das Gefühl zu haben, du musst vertrauen, weil So kommen Menschen auf die Welt, es wird schon alles gut gehen, ja. Die Ängste da wegzuschieben und einfach auch zu überlegen oder zu erkennen, ja, man kann viel untersuchen und vorher abklären, aber letztendlich ist auch die Geburt ein Risiko.
Ja, natürlich.
So, und, aber ohne Geburt geht es nicht einfach. Immer. Und mir hat dann so der Gedanke oder das Gefühl eher geholfen, es wird schon gut gehen. Ja. Es wird gut gehen, dein Körper schafft das, es haben Millionen Frauen vorher geschafft, und es wird gut gehen, es wird gesund. Und dass man, eigentlich ist das, finde ich, so, wenn man ein Kind auf die Welt bringt und Mutter wird, Es ist mit nichts anderem zu vergleichen, auch was eben so Sachen wie, du musst in das Leben Vertrauen haben. Ja. Weil für deinen Körper bist du verantwortlich, da kannst du ganz viel selber regeln, aber dann bist du Raum für einen zweiten Körper, für ein zweites Menschlein und auch was danach kommt. Also Vertrauen ist, glaube ich, einfach, und dass man Sachen eben nicht in der Hand hat, auch wenn man das vielleicht gerne möchte, das muss man akzeptieren, das kommt mit dem Elternsein dazu.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wenn man diese, gibt natürlich immer wieder Situationen, wo du dir denkst, da kann ich jetzt vielleicht nicht so unbedarft reingehen oder da mache ich mir jetzt schon viel Gedanken, aber wir versuchen schon auch als Familie so diese Grundeinstellung zu haben, es wird und es darf alles gut gehen. Und ich glaube, das überträgt sich auch auf die Kinder, die das dann leben können und auch aufnehmen können. Genau, man muss darauf vertrauen, das Leben ist ein großes Wunder. Auch jetzt kann ja immer noch was passieren, klar, aber diese Angst ist natürlich immer wieder da, auch in der heutigen Zeit mit vielen Herausforderungen. Was uns tatsächlich auch zwischendrin sehr stark beschäftigt hat, da war ich aber auch schon schwanger, ist tatsächlich die Frage, in welche Welt werden wir oder setzen wir dieses Kind? Also wir haben tatsächlich auch häufiger darüber gesprochen, ne? Tatsächlich auch schon vor der Schwangerschaft. Ich war lange nicht ganz so überzeugt, dass ich noch ein drittes Kind möchte. Und mein Argument war tatsächlich immer, in welche Welt setzen wir dieses Kind? Was passiert hier gerade? Die großen Krisen unserer Zeit, Klimawandel, Gesundheitskrisen, jetzt der Krieg in der Ukraine und Gewissheiten, die auf den Prüfstand gestellt werden. In dieser Welt werden unsere Kinder leben. Und wir werden jetzt noch ein drittes Kind in diese Welt setzen. Wie sieht ihre Zukunft aus in 20 Jahren? Wo wird sie leben? Wie sieht die Welt aus? Wo gibt es die Klimakatastrophe? Was passiert hier in Deutschland? Also das sind ja schon auch Themen, ne? Wie wird sie ihre Sommer erleben? Werden die auch hier 45 Grad werden? Wird sie überhaupt noch eine lebenswerte Zukunft haben? Das sind ja schon Themen, die man ja auch für seine anderen Kinder schon, die ja schon auf der Welt sind, hat. Und da haben wir schon auch viel drüber nachgedacht, ne? Was machen wir da eigentlich? Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch für uns gesagt, naja, aber umso wichtiger ist, dass das Leben weitergeht und dass Kinder auf die Welt kommen, die sich diesen Herausforderungen auch bewusst sind und die dann hoffentlich auch ihr Leben in die Hand nehmen können und uns Erwachsenen eben deutlich machen. Ne, Fridays for Future ist nur ein Beispiel und ob das unsere Kinder machen wollen, weiß ich nicht. Ne? Aber sozusagen einfach so dieses, dass da Kinder auf die Welt kommen, die sehen, dass ich eben auch was aus meiner Welt machen kann. Das würde ich mir für meine Kinder wünschen und ich hoffe einfach, dass die Welt weiterhin ein guter Ort ist zum Leben. Aber das sind sicherlich auch Gedanken, die viele Eltern, ich weiß nicht, wie ihr das sozusagen alle hört, wenn ihr diesen Podcast hört, aber das sind sicherlich ja auch Gedanken, die wir alle haben heutzutage. Ne?
Ja, ich höre das öfter von Menschen, die keine Kinder haben. Boah, Mann, zwei Kinder, gut, dass ich keine Kinder habe in so einer Welt, du musst dir ja Sorgen machen. Oder auch Menschen, die keine Kinder haben, die dann sagen, ich würde auf gar keinen Fall ein Kind in die Welt setzen.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja, jetzt in dieser Welt, also das höre ich oft. Und manchmal denke ich so, oh Gott, so der erste, ja stimmt. Aber meine Antwort ist dann immer, und das ist auch das, was ich denke, aber wir brauchen doch Menschen, die da für diese ganzen Probleme auch Lösungen finden. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Generation das schaffen wird. Und dass wir neue, frische Gedanken haben. Also das wäre ja ein komplettes Aufgeben zu sagen, ne, wir stoppen jetzt die Fortpflanzung sozusagen, weil das bringt alles nichts mehr. Ja. So, mit diesem Gedanken könnte ich gar nicht leben. Also das ist für mich undenkbar sozusagen. Deswegen, natürlich hat man eine Verantwortung, ein Lebewesen in die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite sind das vielleicht die Menschen, die die Lösung haben dafür.
Genau, vielleicht. Also oder sie gestalten die Welt mit, ne? Ja. Egal in welchem Umfeld sie arbeiten werden. Aber das ist auch nochmal jetzt, wo wir sprechen, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, eins ist keins. Man hat natürlich mit drei Kindern auch drei Menschen. Ein Freund hat das sehr schön mal formuliert, mein eigenes Herz hüpft vor mir rum. Ne? Also so dieses hüpft vor mir her, wie kann ich im Straßenverkehr ruhig bleiben? So, ne? Und das fand ich so ein schönes Bild, weil jetzt sind natürlich drei Herzen von mir, die vor mir her hopfen und natürlich kommt schon, du hast es gerade mit so einem Bauchkrummeln beschrieben, das kann ich bei mir schon auch sagen, dass ich durchaus auch mal in Momenten, wo ich auch selber müde bin, wo es nur sehr anstrengend war und ist vielleicht auch gleich ein Punkt, was wir nochmal besprechen können, aber dass ich schon auch merke, dass ich Angst habe, ne? Und dass natürlich die Angst potenziert ist, Angst hoch drei. Und da auch gute Mechanismen für sich selbst zu finden. Und so wie du es gerade gesagt hast, ist ja viel auch eine mentale Sache und den Kindern eben auch das Zutrauen zu geben. Das finde ich, egal ob man 1, 2, 3, 4 oder 5 Kinder hat, ne, das ist für mich auch ganz zentral, den Kindern mitzugeben. Eine gewisse Vorsicht, aber auch ein gewisses Zutrauen in die Welt, weil ich glaube, ohne eine gewisse Unbefangenheit ist das Leben auch an vielen Stellen nicht zu ertragen.
Auf jeden Fall. Aber das sind ja so Sachen, gibt es ja 1000 Beispiele. Zum Beispiel eine schon, der Weg zur Schule, wann kann er alleine gegangen werden?
Ja, genau.
Also wann schafft das Kind das, wann schaffe ich das, dass das Kind das macht zum Beispiel. Ja. Und auch da nicht zu zerbrechen jeden Tag, Gott, schaffen die es nach Hause? Also überleben sie so, ne? Interessant, also es ist eine schöne Metapher mit dem hüpft das Herz, so habe ich das noch nie gesehen, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber es ist halt auch klar, also das ist das, was ich gesagt habe mit dem, oder was ich meine mit dem, wenn man einen anderen Menschen, für einen anderen Menschen verantwortlich ist, und das ist, als Mutter ändert sich dieses Gefühl wahrscheinlich nie, weil man möchte immer, dass es seinen Kindern gut geht, man hat diese Verantwortung, ob man sie tatsächlich hat oder nicht, aber man spürt sie in seinem Herzen, das ist Teil der DNA geworden. Wenn man Mutter ist, das bleibt dieses Gefühl, ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Ich möchte natürlich nicht, dass ihnen was passiert. Ich möchte nicht, dass andere Kinder sie mobben. Ich möchte, dass sie gut über die Straße kommen und kein Autofahrer sie plattfährt. Ich möchte, dass sie gesund sind. Ich möchte das alles. Und dass man sich da nicht von diesen Ängsten sozusagen wirklich... das darf nicht sein. Die müssen weg. Die müssen weggeschickt werden. Und weil ich zu meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, quasi in den 80er Jahren. Okay, meine Oma hat mich auch immer von der Schule abgeholt. Meine Eltern haben gearbeitet, also ich wurde da immer begleitet auch. Aber wir hatten ja keine Handys oder auch jetzt diese Handyuhren quasi, die so einige Kinder auch haben. Meine Kinder haben sie nicht. Aber dass man halt als Eltern Bescheid wissen will, wo sind die, kann ich die irgendwie orten oder sowas. Ich bin da so zwiegespalten, weil auf der anderen Seite ist halt auch dieses Vertrauen muss auch da sein, dass die Sachen schaffen, wenn sie es schon können und wollen. Und früher hat es auch geklappt, da hat man sich verabredet und man war dann zum Abendessen zu Hause oder man hat auf der Straße gespielt und da hat meine Mutter nicht aus dem Fenster gucken kontrolliert, wo sind wir. Wir haben uns versteckt, wir waren in Hinterhöfen, wir waren auf Feldern, wir waren am Waldrand und so, und das gehört wahrscheinlich einfach auch, ist auch schon ein Prozess des Loslassens, was man ja auch als Mutter mit der Geburt auch sofort mitbekommt sozusagen. Du bist für das Menschlein verantwortlich, aber du musst auch lassen. Du musst auch lassen, vertrauen und ja, ich finde kein anderes Wort gerade, vertrauen, dass das schon klappt. Natürlich auch alles möglich machen, dass alles sicher und gut ist, aber letztendlich ist auch immer das Leben ein Risiko halt, ne?
Ja, und die Kinder sind ja nicht deine, ne?
Also
es ist ja sozusagen, du hast ihnen das Leben geschenkt, aber sie sind eigene Individuen und können sich vollständig und frei entfalten und sollen auch das machen, was sie möchten und nicht das, was vielleicht von uns... In sie gesehen wird, ne? Und das ist natürlich auch wichtig, dass man die Kinder sich selbst entwickeln lässt und gucken muss, welche Wege gehen sie. Und das ist natürlich hochspannend bei 3 Kindern. Wir fragen uns schon auch immer, ne, was sind das für 3 Charaktere, wo gehen die hin? Ne? Man stellt sich natürlich auch bei mehreren Kindern die Frage, wie sind so die Geschwisterbeziehungen, ne? Werden die in Zukunft Kontakt haben? Wir würden uns das wünschen. Gehen sie eher auseinander? Auch das ist ja sozusagen etwas, was man, wenn man mehrere Kinder hat, erlebt, ne? Also diese Beziehungen, wie entfalten die sich? Was machen die miteinander? Wie gehen die in der Zukunft miteinander um? Wie gehen wir als Familie miteinander um? Und ja, man kann nur versuchen, viel mitzugeben, und was die Kinder dann draus machen, das ist tatsächlich dann ihnen selbst überlassen, ja.
Wie ist es für dich? Du hast gesagt, früher warst du Vollzeit beschäftigt. Mit einem Kind kriegt man das noch so ganz gut hin, denn man ist Lehrer. Das heißt, da ist auch nochmal eine besondere Arbeitssituation, weil die Ferien sind schon mal relativ so safe. Nichtsdestotrotz mit 3 Kindern, wie kriegt man Job und Familie da unter einen Hut?
Ja, das wird herausfordernd. Noch bin ich in Elternzeit, bin ja aber ehrenamtlich auch sehr stark aktiv hier in Essen. Das ist quasi gerade ein Vollzeitjob und das ist natürlich, es bedarf eine große Organisationsstruktur. Das meinte ich ganz eingangs, als ich sagte, der Kopf steht nicht still. Und tatsächlich braucht es natürlich auch Strukturen, Organisationen, Unternehmen, Arbeitgeber, die darin auch kein Problem sehen, dass eine Frau mit 3 Kindern kommt, sondern das vielleicht auch als Bereicherung sehen, weil wir wissen ja auch, dass Mütter oder Väter, beide sind ja für die Kinder da, und auch Väter denken daran, aber vor allem natürlich auch Mütter, dass sie dass sie sehr strukturiert arbeiten, dass sie sich nicht ablenken lassen, weil sie eben einfach wissen, sie haben ein kurzes Zeitfenster und oft dann sozusagen in kürzer Zeit viel schaffen. Und das, ich wünschte mir manchmal, ich könnte mir mehr Zeit lassen oder das Chat mit den Kollegen auf dem Flur, den Kolleginnen auf dem Flur machen. Aber dazu fehlt dann eben oft die Zeit. Und ich glaube, man braucht ein gutes Management und darf aber da auch immer wieder lernen, dass noch das Management noch so gut sein kann, dass halt immer wieder Situationen auftreten, die man nicht planen kann. Und da braucht es natürlich ein gutes Auffangnetz, ne, dass man Freunde hat, die gegebenenfalls die Kinder mal mitnehmen können. Im besten Fall, aber es ist ja heutzutage auch nicht mehr so, bei uns ist es auch nicht so, wir haben keine Großeltern in der Nähe, die helfen können, aber auch da ein Netz noch aus zusätzlichen Betreuungspersonen, die zu denen die Kinder Vertrauen gefasst haben, hat und dann eben natürlich selbst die Flexibilität hat, als auch der Arbeitgeber die Flexibilität hat zu sagen, okay, dann, ich weiß, dass es Berufe gibt, wo das natürlich schwerer ist, ne? Dass, ich bin jetzt im Stiftungssektor tätig, dass, da kann ich durchaus auch mal Arbeiten abends machen, so, ne? Wenn ich tagsüber die Kinder dann abzuholen habe, weil sie krank sind, aber das, ja, das ist eine große Managementaufgabe. Ich glaube, Eltern oder Mütter vor allem sind ja GeschäftsführerInnen eines kleinen Unternehmens.
Total. Und die besten Managerinnen. Und da ja. sind Mütter auch nochmal, haben dann nochmal bessere Eigenschaften und auch Möglichkeiten als die Väter einfach so, ne? Weil sie in den meisten Fällen, ich kann das nur von mir aus sagen, nochmal mehr im Kopf haben, habe ich zumindest das Gefühl halt auch nochmal, ne? Wann haben die Freunde Geburtstag, was muss man dann, wer muss da und da und da? Und das ist, glaube ich, hat mein Mann nicht so im Kopf wie ich, das kommt ja auch nochmal dazu.
So. Der Mental Load, ja.
Und genau, das Mental Load. Und ich finde, das sollten auch die Arbeitgeber einfach wirklich schätzen, dass wenn sie eine Mutter haben, die sie einstellen, also es wäre schade, ich wünsche es mir nicht, dass man dann überlegt, kriegt die das hin? Klar ist der Gedanke da, was macht die, wenn die Kinder krank sind? Aber eigentlich ist unser Leben ja so, dass man es einfach auch regeln muss und dass es sozusagen einen Raum im Leben geben muss, dass das kein Problem mehr ist, sondern dass es auch für einen Arbeitgeber feststeht, wir kriegen das hin, das Leben ist so. Also dass Kinder da nicht immer als Probleme gesehen werden, die man irgendwie wegorganisieren
muss. Ja, genau. Oh, ne? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Genau, ja. Kinder sind halt da. Sie sind ja, und wie wir es auch gerade sagten, sie sind ja auch unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Das heißt, wir werden irgendwann von diesem Erdball verschwunden sein, aber oder alt sein und nicht mehr arbeiten können. Und die Kinder, die sind diejenigen, die dann die Welt weitergestalten, die Unternehmen führen, die Organisationen leiten, in den Kitas tätig sind. Ne? Also all die Aufgaben übernehmen, die wir jetzt als Eltern übernehmen oder als Mütter übernehmen. Und da muss, glaube ich, schon Gesellschaft sich noch verändern. Ne? Also dieses, so wie wir es jetzt eingangs ein bisschen gesagt haben, ne, eins ist keins, ist eigentlich schwierig so zu sagen, weil es immer eine Empfindung ist von jedem Einzelnen. Und ich erlaube mir nicht, über Empfindungen oder Gefühle zu urteilen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass häufiger in der Gesellschaft mehr Kinder sofort ein Bild im Kopf haben, ne? Das geht doch gar nicht anders, als dass dann einer Vollzeit zu Hause ist. Aber wie soll das denn gehen? Und das ist natürlich eine Herausforderung. Und wir sitzen schon auch, wie ich es vorhin schon sagte, abends oft da und denken mir, puh, das ist jetzt schon irgendwie gerade eine Nummer. Ich glaube aber auch da darf es sich insofern verändern, als dass man das auch ausspricht, ne? Ich habe mal ein Gespräch gehabt, mit einer Mutter und ich fragte sie dann, und wie geht's dir so, wie ist es? Und dann meinte sie, es geht mir gut, aber was anderes darf ich auch nicht sagen. Also so dieses, ne, oder auch wenn man im Kolleginnenkreis gefragt wird, und wie läuft's, ne, ist sofort der Impuls zu sagen, alles prima, alles gut. Dabei weiß man, das Kind zu Hause hat die Hand-Mund-Fuß-Krankheit, ich muss um 3 wieder weg, weil mein Mann um 4 einen wichtigen Termin hat. Heute Abend muss ich noch die Präsentation für den nächsten Tag vorbereiten, der Geburtstagskuchen muss gebacken werden, und ach du meine Güte, nächste Woche ist ja auch noch der Kennenlerntag in der Schule, da muss ich auch noch was vorbereiten. Also das alles, was also da hinten im Kopf ist, und irgendwann um 0 Uhr liegt man dann im Bett. Und das kommt dann in so einem Satz, ist alles prima, gar nicht raus, weil, glaube ich, viele, so ging es mir auch lange, das Gefühl haben, ich muss ja sagen, es ist alles gut, weil sonst heißt es doch, habe ich dir doch gleich gesagt.
Stimmt.
Habe ich dir doch gleich gesagt. Guck mal, Annalena, mit so 3 Kindern, dann kannst du doch nicht noch so ein Ehrenamt übernehmen und ist doch alles viel zu viel und so. Und ja, es ist viel. Und ich glaube, das zu sagen, ist wichtig, um auch ein Bewusstsein herauszubekommen und eben diesen Satz endlich wegzuhaben, ja, ich habe sie doch gleich gesagt. Ne? Weil das ist das, was ich in dem Moment nicht hören möchte. Ich habe sie doch gleich gesagt. Sondern in dem Moment möchte man hören, puh, ja, das kann ich gut nachvollziehen. einfach auch Verständnis zu der Situation. Das führt ja nicht dazu, dass ich weniger arbeiten möchte, sondern ja, dass meine Situation mehr gesehen wird. Ne? Ich glaube, das darf sich auch noch verändern, ne? Dass das dann nicht bedeutet, dass man weniger leistungsbereit oder sowas ist, sondern halt anders. Es ist halt anders. Anders wie jemand, der sich da mehr Zeit drauf versteifen kann. Und überhaupt muss man natürlich sagen, ne, dieses Familien, keine Familien, Menschen mit, Menschen ohne Kinder, Menschen mit vielen, Menschen mit wenig Kindern, Menschen mit Kindern mit Herausforderungen, Patchwork-Familien, das sind ja alles Lebensentwürfe, die eigentlich alle nur eins wollen, ein gutes Leben haben. Und das darf doch jeder und jeder für sich selbst haben. Und allgemein, wenn man den Dreh noch haben will, ist die Arbeitswelt natürlich schon sehr stark auf Leistung ausgerichtet. Und ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir das ein bisschen, ne, die Work-Life-Balance, wie ja gerade interessanterweise die junge Generation ja hat, ne? Also gerade so die Generation Z oder welche das sind, ne, die ja da sehr stark auch darauf achten, dass sie eben sagen, ich will eben nicht nur beruflich tätig sein oder mich irgendwie da selbst verwirklichen, ja.
Und vielleicht sind ja deine Kinder auch Menschen, die daran mitarbeiten.
Lass vielleicht, die Gesellschaft, ja, ich würde sie ihnen wünschen, ja.
Vielen Dank, Annalena.
Danke dir. Ja.
Das war Mama La Papp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst niemals, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen und folgt mir auf Instagram auf mamalapapp_podcast.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.